Es gibt Situationen im Leben, da muss man Nein sagen, sonst kommt man in Schwierigkeiten. So erwarteten im Oktober 1998 Dutzende von Hochzeitsgästen in einer kleinen Kirche in der sizilianischen Stadt Messina das Ja des Bräutigams. Jedoch es geschah das Unfassbare: Nein, sagte der beinahe Bräutigam. Heirate deinen Geliebten, meinen Freund, dort in der ersten Reihe. So stand es in den italienischen Zeitungen. Der Bräutigam hatte nämlich am Vorabend der Hochzeit mit Freunden einen Junggesellenabend gefeiert und zwischendurch brachte er rasch ein Geschenk nach Hause. Und dort fand er zum Entsetzen seine Braut in den Armen seines Freundes. Er selbst blieb unentdeckt, nahm sich aber vor, in der Trauzeremonie Nein zu sagen. In der Kirche brachen Tumulte aus nach der Antwort des Bräutigams. Die Ehefrau des angeblich Geliebten verpasste ihrem Mann zwei schallende Ohrfeigen. Die Verwandten beschimpften sich über mehrere Sitzreihen hinweg. Einige Hochzeitsgäste fielen gar in Ohnmacht. Nur der Bräutigam blieb ruhig und besonnen. Es gibt Situationen im Leben, da muss man Nein sagen, sonst kommt man in Schwierigkeiten. Die Frage ist nur, ob man immer den Mut und ob man immer die Kraft zum Nein sagen aufbringt. Der bekannte Schauspieler Tom Hanks, der sagte einmal, Nein zu sagen zeugt von mehr Stärke als Ja zu sagen. Und unser Predigttext heute Morgen berichtet von einem Mann, der an mehreren entscheidenden Stellen in seinem Leben nicht die Kraft zum Nein sagen hatte und der darum auch in eine sehr schwerwiegende, um nicht zu sagen, in eine fatale Situation und in Schwierigkeiten geriet. Wir wollen uns diesen Mann heute Morgen etwas näher anschauen, ihn kennenlernen. Wir wollen herausfinden, wer er war und wie er war, warum er handelte, wie er handelte und warum er das richtige Nein zur richtigen Zeit nicht fertigbrachte. Und wie im Vorübergehen werden wir dabei eine Menge über das richtige Nein-Sagen erfahren und vielleicht auch für uns selber lernen. Der Mann, der nicht Nein sagen konnte, heißt darum das Thema heute Morgen. Im 6. Kapitel des Markus-Evangeliums wird uns von diesem Mann berichtet. Ich lese uns aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 14 bis 29. Und es kam dem König Herodes zu Ohren, denn der Name Jesu war nun bekannt. Und die Leute sprachen, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Einige aber sprachen, er ist Elia, andere aber, er ist ein Prophet, wie einer der Propheten. Als es aber Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe, er ist auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes hatte nämlich zu Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch er hörte ihn gern. Und es kam ein gelegener Tag, als Herodes an seinem Geburtstag ein Festmahl gab für seine Großen und die Obersten und die Vornehmen in Galiläa. Da trat herein die Tochter der Herodias und tanzte und gefiel Herodes und denen, die mit ihm am Tisch saßen. Da sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, ich will's dir geben. Und er schwor ihr einen Eid, was du von mir bittest, will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königreichs. Und sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich bitten? Die sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Da ging sie sogleich eilig hinein zum König, bat ihn und sprach, ich will, das du mir gibst, jetzt gleich auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde sehr betrübt. Doch wegen des Eides und derer, die mit am Tisch saßen, wollte er ihr keine Fehlbitte tun lassen. Und sogleich schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug sein Haupt herbei auf einer Schale und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als das seine Jünger hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Es gibt Menschen, die können nicht Nein sagen. Sie meinen dann, als Versager dazustehen und nicht mehr anerkannt bei den anderen zu sein. Und damit meine ich nicht das humorvolle, ich habe da einen Sprachfehler, ich kann eben nicht Nein sagen. Aber was, wenn es dann doch mal angebracht wäre? Es gibt Menschen, die folgen heute dieser Meinung und morgen jener, aber beiden nur mit halbem Herzen. Da fallen mir die ein, die ihre Meinung stets nach dem Wind hängen. Denke ich an die Politik, so war doch da von den Wendehälsen die Rede. Es gibt Menschen, die hören die leise Stimme Gottes in ihrem Herzen. Die hören die leise Stimme des Gewissens und sie können sich nicht entschließen, ihr wirklich Folge zu leisten. Sie wissen, du müsstest eigentlich. Und sie quälen sich lieber weiter damit, weil das Gewissen ihnen einen Spiegel vorhält, einen Spiegel dessen, was gut und böse ist. Und dabei ist das Gewissen ein Helfer und Freund, das zu einem entlasteten und gelingenden Leben beitragen möchte. Es gibt Menschen, die versuchen, alles in der Schwebe zu halten und werden darum auch sehr bald mitgerissen von den Trends und Strömungen um sie herum. Es gibt Menschen, die hören die Mahnungen Gottes durch sein Wort und lassen doch alles beim Alten. Sie sind ganz nah dran, wissen viel, die sind getroffen. Sie fühlen sich berührt, aber ohne, dass sie sich dabei ändern, dass es dabei eine Änderung in ihrem Leben und Verhalten gibt. Es gibt Menschen, die bringen es nicht fertig, sich einmal wirklich festzulegen und werden darum festgelegt von anderen. Es gibt Menschen, die wollen alles für sich ohne Maß und darum verlieren sie am Ende alles gnadenlos. Und ein solcher Mensch war Herodes, der Fürst, der Mann, um den es uns heute gehen soll. Er war ein mächtiger, er war ein reicher Mann und gleichzeitig ein armer und schwacher Mann, ein Extrem. Ein extremes Beispiel, das vielleicht gar nicht so fern von uns ist, wie wir es vielleicht meinen. Lernen wir ihn kennen, diesen Mann, der im nördlichen Teil des Landes Israels an den kühlen Wassern des Galiläischen Meeres wohnte. Erstens, der Mann, der nicht Nein sagte. Ich lese nochmal die Verse 17 bis 19. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes hatte nämlich zu Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Wer war dieser Herodes? Er war nicht der Herodes, der zur Zeit der Geburt Jesu in Bethlehem den Kindermord beging. Damit hatte er ja traurige Berühmtheit erlangt. Das war sein Vater gewesen, mit dem Namen Herodes der Große. Der Große, denn er hatte in der Tat traurige Berühmtheit erlangt aufgrund der großen Grausamkeiten. Dieser Herodes der Große, der ließ mindestens zwei seiner Söhne hinrichten, aus Furcht, sie könnten ihn von der Macht verdrängen. Und er scheute sich nicht, sämtliche Mitglieder des Hohen Rates, also dem höchsten Gericht in Israel, töten zu lassen, nur weil sie es gewagt hatten, ihm zu widersprechen. Der Herodes, von dem heute in unserem Text die Rede ist, war ein anderer. Er war der zweite Sohn und damit einer der übrig gebliebenen Söhne dieses Herodes des Großen. Er hieß Herodes Antipas. Mit zwei weiteren Söhnen Herodes des Großen, mit seinem älteren Bruder Archelaus und seinem Halbbruder Philippus, teilten sie sich die Herrschaft über Israel. Und so regierte Herodes Antipas nach dem Tod seines Vaters als Fürst im nördlichen Teil von Galiläa, von Israel, in Galiläa und Perea, und verbrachte die meiste Zeit des Jahres in seinem Palast in Tiberias am See Genezareth. Hin und wieder lebte er auch in Machaeus, einer Bergfestung in der Nähe des Toten Meeres. Und ähnlich wie sein Vater war Herodes ein Mann des Misstrauens und der Machtgier. Er liebte den Luxus und er liebte das verschwenderische Leben. Er war skrupellos, wenn es galt, etwas zu bekommen, das er gern haben wollte. Er konnte hart und er konnte grausam sein. Und fast könnte man sagen, er wäre das Ebenbild seines Vaters gewesen. Aber das stimmt nicht ganz. Etwas unterschied ihn von seinem Vater. Er hatte ein Empfinden, ein Restempfinden für Gerechtigkeit und Wahrheit. Er hatte ein Empfinden, das sich hartnäckig immer wieder bemerkbar machte. Ein Empfinden, das er nie vollständig unterdrücken konnte. Und dieses Restempfinden für Gerechtigkeit und Wahrheit, das versetzte ihn von Zeit zu Zeit in einen Zustand tiefer innerer Unruhe. In einen Zustand tiefer Niedergeschlagenheit, in Schwermut und Depression. Ursprünglich war Herodes mit der Tochter eines Königs aus Arabien verheiratet gewesen. Aber dann lernte er Herodias kennen, die Frau seines Halbbruders Philippus, und beschloss, sich von seiner Frau zu trennen, um Herodias heiraten zu können. Und dann zerstörte er systematisch die Ehe seines Bruders Philippus. Schritt für Schritt. Und er heiratete Herodias, als sein Bruder außer Landes war und sich in Rom aufhielt. Herodes wusste, dass er ein großes Unrecht getan hat. Aber er war schwach gewesen, Nein zu sagen. Schwach gewesen, Nein zu sagen zu einem Ehebruch. Schwach gewesen, Nein zu sagen zur Zerstörung der Ehe seines Bruders. Sein Gewissen hatte ihn gewarnt, aber er war innerlich zu schwach gewesen, seiner Mahnung zu folgen. Und dann? Dann kam eines Tages Johannes der Täufer, der die Sache direkt und schnörkellos beim Namen nennt. Es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Johannes brachte die Sache auf den Punkt. Möglicherweise hatte er Herodes sein Unrecht mehr als einmal vorgehalten. Johannes der Täufer hatte den Mut und ist uns da auch ein Vorbild, Dinge beim Namen zu nennen. Als ein brennendes und scheinendes Licht, als Wegweiser und Wegbereiter für Christus, nannte Johannes nicht nur dem Volk gegenüber die Sünden, sondern auch gegenüber Herodes. Und darum beschloss Herodes, ihn zum Schweigen zu bringen. Und er benutzte seine Macht und ließ Johannes in eine Festung bringen, in die Festung Machaeus. Dort ließ er ihn einkerkern. Die Räume dieses Gefängnisses, die wurden vor einigen Jahren ausgegraben. Es sind finstere, fensterlose, dunkle Keller, in denen die Gefangenen an die Wand geschmiedet wurden. Und in einem dieser Keller, müssen wir uns vorstellen, hat Johannes der Täufer seine letzten Lebensjahre verbracht. Wenn das nicht schon schlimm genug war. Aber mehr wagte Herodes nicht. Irgendetwas hielt ihn zurück, diesem Mann das Leben zu nehmen. Herodes spürte, dass Johannes die Wahrheit sagt. Und er wollte diese Wahrheit eigentlich zum Verstummen bringen, weil sie ihn verletzte. Und gleichzeitig wusste er, aber es ist die Wahrheit. Johannes sagt die Wahrheit. Gottes Wort arbeitete an Herodes. Und so ergibt sich eine ganz merkwürdige Situation. Herodes litt unter der Wahrheit, die Johannes ihm sagte. Und er litt und litt, obwohl er wusste, dass dies alles zutraf. Und gleichzeitig konnte er nicht Nein sagen zu dem Unrecht in seinem Leben. Er litt und hörte gleichzeitig die Wahrheit, die ihn wiederum leiden ließ. Herodes litt unter der Wahrheit, er litt unter dem Unrecht. Wenn wir auf uns schauen und unsere Zeit, Wie viele Menschen gibt es heute, in deren Leben irgendein altes Unrecht ist, ein Unrecht, zu dem sie nicht Nein sagen können oder wollen? Wie viele Menschen gibt es heute, die im Grunde wissen, vor Gott liegt dieses Unrecht offen und er übersieht es nicht, er hat es im Blick? Wie häufig wäre es in unserer Umgebung dran, Unrecht beim Namen zu nennen und wir äußern uns nicht, weil uns der Mut zum Bekenntnis fehlt und wir die möglichen Konsequenzen scheuen? Wie viele Menschen gibt es heute, die versuchen, Gottes leise Stimme zum Verstummen zu bringen und doch innerlich nicht zur Ruhe kommen? Der bekannte Krimi-Autor Sir Arthur Conan Doyle, der geistige Vater von Sherlock Holmes, machte einmal genau diese Tatsache mit einem schlechten Scherz, den er 12 von seinen Freunden spielte. Er schickte jedem dieser Freunde ein Telegramm, das die Worte enthielt: Mach dich sofort aus dem Staub, es ist alles herausgekommen. Innerhalb von 24 Stunden hatten alle 12 Freunde Arthurs das Land verlassen. Dieser üble Scherz reizt zum Schmunzeln, aber er hat auch einen ernsten Hintergrund. Herodes ist kein Einzelfall. Es gibt viele Menschen, die tragen irgendein Unrecht in sich, für das sie verantwortlich sind und zu dem sie nicht Nein sagen wollen, dass sie vielleicht noch nicht einmal wahrhaben wollen und dass sie innerlich doch nie zur Ruhe kommen lässt. Vielleicht gibt es das ja auch bei uns selbst, dass irgendein altes Unrecht da ist, zu dem wir nicht Nein sagen können und wollen. Vielleicht gibt es das ja auch bei uns, dass wir innerlich vielleicht über Jahre nicht zur Ruhe kommen, weil Gott immer wieder leise nach altem Unrecht fragt. Wer kennt von uns nicht den instinktiven Impuls, schnell solche Sachen wegzuschieben, beiseite zu schieben? Wer kennt das nicht an sich selbst, dass man solche Sachen lieber schnell einriegelt, wegriegelt, verschließt? Bei Herodes war Johannes der Täufer die Stimme Gottes, die ihm die Wahrheit sagte. Aufgeschlossenheit für Jesus reicht nicht aus. Jesus will ganze Sache. Ein Aufschub zur Entscheidung für Jesus nutzt Satan schonungslos aus, denn dies versucht er mit allen Mitteln zu verhindern. Und damit kommen wir zu Punkt 2. Johannes, der Mann, der die Wahrheit sagte, Vers 20. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war, und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch hörte er ihn gern. Herodes fürchtete Johannes und war doch fasziniert von ihm. Er kerkerte ihn ein, um ihn zum Schweigen zu bringen, doch trieb es ihn immer wieder in die Kellertreppen hinunter zu diesem Mann. Er hörte ihn gern, heißt es. Herodias wurde über die Reden Johannes sehr wütend und sie schwor ihm Rache. Sie hatte den festen Vorsatz gefasst, Johannes aus dem Weg zu schaffen. Aber Herodes, er respektierte Johannes als heiligen Mann und unterband alle ihre Racheversuche, wofür Herodes hasste. Und Herodes? Herodes musste diesen Mann immer wieder hören, obwohl das, was er hörte, ihn immer wieder in diese tiefe innere Unruhe stürzte. Johannes sagte Herodes die Wahrheit über sein Leben, einfach die Wahrheit. Das war es, was ihn unruhig machte. Vielleicht hat Johannes sinngemäß gesagt: Herodes, Gott ist nicht dein Feind, aber die dunklen Punkte deines Lebens, die übersieht er nicht. Oder glaubst du, die sind Gott alle egal? Du sitzt in Prunk und Luxus und zahllose Diener wieseln um dich herum, aber wie wirst du einmal vor Gott dastehen? Herodes, benenne doch dein Unrecht und erbitte sein Erbarmen, mach Frieden zwischen dir und ihm und warte nicht länger, denn gewartet hast du lang genug. Und Herodes hörte diese Worte und dann spielte sich in ihm ein regelrechter Kampf ab. Auf der einen Seite sein altes Leben, sein verschwenderischer Lebensstil, sein Ehebruch mit der Frau seines Bruders und vielleicht noch manch anderes mehr, das er nicht wahrhaben wollte. Und auf der anderen Seite die einfachen Worte des Johannes. Herodes wusste, Johannes hat recht. Er hat 1000-mal recht. Es gab für ihn so viel zu bekennen vor Gott, so erschreckend viel. Kein Wunder, dass Herodes in Unruhe geriet. Was ihn packte, das ist die Unruhe, die immer dann entsteht, wenn in einem Menschen Dunkel und Licht, Lüge und Wahrheit, Stolz und Wahrhaftigkeit miteinander ringen. Es ist die Unruhe, die immer dann entsteht, wenn Gott einen Menschen anspricht und Licht auf sein Leben fallen lässt. Es ist eine gute Unruhe. Es ist eine notwendige Unruhe. Eine von Gottes Geist bewirkte Unruhe. Es ist eine Unruhe, die kommen muss vor neuem Leben. Die kommen muss vor der Vergebung, vor der Reinigung von Schuld. Diese Unruhe steht über meinem Leben, damit es zur Buße kommt, zur Umkehr führt. Im Johannesevangelium steht ein wichtiger Satz dazu, da sagt Jesus in Johannes 16, Vers 8, wenn der Tröster, das ist der Heilige Geist, kommt, wird er der Welt die Augen auftun und über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Genau das vollzog sich damals bei Herodes. Gottes Wort erreichte ihn durch Johannes in seinem Kellerverlies. Gottes Geist öffnete ihm die Augen über die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht. Und Herodes hörte ihn gern. In der Losung zum heutigen Tag heißt es, Jesus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Herodes hatte Hunger nach Gottes Wort. Sonst wäre er nicht immer wieder die Kellertreppen hinuntergegangen. Herodes hatte Durst nach wahrem Leben. Immer wieder zog es ihn zu Johannes. Herodes hat Johannes oft gehört. Immer und immer wieder. Lange, lange, lange bekam er die Wahrheit Gottes frei Haus geliefert. Immer wieder ergreift ihn diese Unruhe vor Gott. Immer wieder kämpft es in ihm. Immer wieder ist er schon fast auf dem Sprung, reinen Tisch zu machen und vor Gott in glühender Scham auf die Knie zu gehen und kann sich doch immer wieder nicht entschließen. Er weiß. Er weiß, was Gott von ihm will. Er weiß, welche Schritte er tun muss. Er weiß, dass Gott auch für ihn ein neues Leben bereithält. Aber Herodes handelt nicht. Er lässt alles in der Schwebe. Er kann nicht Nein sagen zu seinem alten Leben und deswegen kann er auch nicht Ja sagen zu einem Leben, was Gott für ihn bereithält. Herodes lässt alles offen. Morgen, denkt er, morgen werde ich es tun. Am nächsten Tag ist er wieder die Kellertreppen hinuntergegangen. Oder übermorgen, aber bestimmt nächstes Jahr. Nur heute tue ich es nicht. Immer wieder hört er Johannes, er hört und hört die Wahrheit Gottes. Immer wieder gibt Gott ihm eine Chance und immer wieder vertagt Herodes die praktischen Schritte der Reue, die klar vor ihm liegen. Wie furchtbar. Wie furchtbar ist das, wenn einem Menschen das passiert, dass er die Wahrheit Gottes hört und hört und hört, Sonntag für Sonntag, Jahr für Jahr, und er bleibt stumm in seinem alten Leben und in seinen alten Bahnen. Lassen wir uns von Gott noch Fehler aufzeigen? Wann konnte Gott zuletzt verändernd in unser, in mein, in dein Leben eingreifen? Da dringt Gottes Wort immer wieder durch die Ohren in das Herz des Herodes, aber er bleibt unbeweglich und kalt. So als stünde er neben sich, so als ginge es ihm eigentlich wirklich gar nichts an, so als sei er nur ein Zaungast, ein Betrachter seines eigenen Lebens, so als sei er nicht verantwortlich für sein Tun und für sein Schicksal in der Ewigkeit. Wie furchtbar, wenn Menschen die Entscheidung ihres Lebens in die Zukunft vertagen, sogar so als gehöre die Zukunft ihnen. Das stimmt ja gar nicht. Der morgige Tag gehört uns nicht. Wir haben keinen Zugriff drauf, oder? Wir wissen nicht, ob es uns morgen früh hier auf dieser Erde 8 Uhr noch gibt. Der zum Tode verurteilte 45 Jahre alte US-Amerikaner Michael B. Ross wurde im US-Bundesstaat Connecticut am Freitag, den 13. Mai 2005, durch eine tödliche Injektion hingerichtet. In seinen Niederschriften ist zu lesen: Hast du einmal über den Tag nachgedacht, an dem für dich kein neuer folgen wird? Viele von uns haben das wohl noch nicht getan, weil wir uns vor dem Tod fürchten. Bloß dran zu denken, fällt uns schon schwer, und viele weisen diesen Tag zurück. Und er fährt fort: Vor 20 Jahren war ich als junger Mann an einem College. Wie die meisten Leute meines Alters dachte ich nicht an den Tod. Auf vielerlei Weise glaubte ich mich unsterblich. Ich setzte voraus, dass es immer einen neuen Tag geben würde. Jetzt sitze ich allein in meiner Zelle und schaue auf diese Jugendtage mit großem Schmerz zurück. Ich sehe alle verlorenen Gelegenheiten meiner Vergangenheit. Ich sehe, was ich hätte tun können und was tun sollen und was ich nicht tat, weil ich meinte, ich könnte es am nächsten Tag auch noch tun. Zu erkennen, dass du dein Leben nutzlos verbracht hast, ist ein schlimmes Gefühl. Und ich bete darum, dass du es nie erfahren mögest. Und er schließt: Rechne nicht mit dem morgigen Tag. Schätze und lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Lebe das Leben, das Gott dir gab, mit allen Möglichkeiten, Gott zu verherrlichen. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir haben immer nur den heutigen Tag zur Verfügung und die wichtigen Entscheidungen fallen daher immer heute. Und wo es zu keiner klaren Entscheidung gegen das Unrecht, gegen die Sünde und gegen das alte Leben kommt, da trägt das alte Leben den Sieg davon. Und auch bei Herodes war es so. Und damit kommen wir zu Punkt 3. Herodias, die Frau, die Schlimmes sagte. Vers 21 bis 29. Und es kam ein gelegener Tag, als Herodes an seinem Geburtstag ein Festmahl gab für seine Großen und die Obersten und die Vornehmen von Galiläa. Da trat herein die Tochter der Herodias und tanzte und gefiel Herodes und denen, die mit am Tisch saßen. Da sprach der König zu dem Mädchen: Bitte von mir, was du willst, ich will dir's geben. Und er schwor ihr einen Eid: Was du von mir bittest, will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königreichs. Und sie ging hinaus und fragte ihre Mutter: Was soll ich bitten? Die sprach: Das Haupt Johannes des Täufers. Da ging sie sogleich eilig hinein zum König, bat ihn und sprach: Ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich, auf einer Schale, das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde sehr betrübt. Doch wegen des Eides und derer, die mit am Tisch saßen, wollte er sie keine Fehlbitte tun lassen. Und sogleich schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug sein Haupt herbei. Auf einer Schale gab es dem Mädchen und das Mädchen gab es seiner Mutter. Herodias wollte Johannes tot von Anfang an. Für sie war der Täufer ein Ärgernis, nicht sonst. Was er zu sagen hatte, bedeutete ihr nichts. Für die Weigerung ihres Mannes Herodes, ihn liquidieren zu lassen, hatte sie vermutlich wenig Verständnis. Aber sie behielt ihr Ziel im Auge. Kühl, gelassen, berechnend. Wahrscheinlich war sie eine sehr kultivierte, attraktive Frau. Möglicherweise hatte sie Kleidung, Stil, Klasse. Ihr Geschmack war erlesen. Aber sie war eine verkommene Frau. Die Schwächen ihres Mannes nämlich, die kannte sie sehr genau und sie scheute sich nicht, diese Schwächen kaltblütig auszunutzen. Es war üblich, dass der Landesfürst zu besonderen Gelegenheiten alles, was Rang und Namen hatte, zu sich einlud. In der Regel wurden bei solchen Gelegenheiten viel getrunken. Und als der Abend von Herodes Geburtstag seinen Höhepunkt erreichte, waren sehr wahrscheinlich die meisten Gäste Herodes wohl auch stark angetrunken. Und da, genau in dieser Situation, plötzlich tritt die Tochter der Herodias aus erster Ehe als Tänzerin auf. In späteren Schriften wird sie Salome genannt. Die schwül angeheizte Atmosphäre des Festes wird jetzt noch zusätzlich erotisch aufgeladen. Und Herodes, der Laune eines Augenblicks folgend, stellt dem Mädchen einen Wunsch frei. Bis zur Hälfte meines Königreichs. Er schwört dazu, völlig überflüssigerweise, auch noch einen Eid, als ob das Wort eines Königs nicht ohnehin Gültigkeit hätte. Und das muss für alle Anwesenden damals ein Augenblick höchster Peinlichkeit gewesen sein. Der Fürst Herodes ist bereit, ein halbes Königreich wegzugeben, nur weil der Wein reichlich fließt und die Tänzerin sehr schön war. Und die junge Frau ist verwirrt. Sie spürt, dass sie mächtig auf Herodes gewirkt hat. Sie ist geschmeichelt, aber sie ist auch verunsichert. Wie soll sie auf solch ein Angebot reagieren? Und dann läuft sie zu ihrer Mutter und vertraut sich ihr an. Und die Mutter ergreift ihre Chance, die Gunst der Stunde, und sagt nun Schlimmes, ja, Verheerendes. Vers 24, und sie, die Tochter, ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich bitten? Die sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Markus lässt alles offen. Ob Herodias von Anfang an die Absicht hatte, Johannes an diesem Abend zu Tode zu bringen und darum diese Tanznummer einfädelte, oder ob ihr plötzlich der Gedanke kam und sie spontan zufasste, wissen wir nicht. Fest steht, dass sie ihre Chance erkannt hatte. Ohne einen Augenblick mit der Wimper zu zucken, fordert sie den Kopf des Johannes. Was sie durch Druck oder Überredung nicht geschafft hatte, das schafft sie jetzt durch kaltblütige Berechnung. Und Herodes? Herodes hat sofort den teuflischen Plan bemerkt und begriffen, dass ihm seine Frau eine Falle gestellt hat. Das heißt in Vers 26, und der König wurde sehr betrübt. Herodes bekommt Bedenken, aber er darf sein Gesicht nicht verlieren. Jetzt in diesem Augenblick, da muss Herodes entscheiden, was er will. Dieser Augenblick der Entscheidung kam ganz unverhofft und er kam ganz unerbittlich. Jetzt konnte Herodes nichts mehr vertagen. Jetzt konnte er nicht mehr auf morgen verschieben. Jetzt konnte er sich nichts mehr in der Schwebe behalten. Jetzt musste er entscheiden. Ach, Herodes. Noch wäre die Zeit gewesen, die Demütigung einzustecken und sich dagegen zu stellen und zu bekennen, dass es ein törichter Einfall war, der jungen Frau einen solchen Wunsch freizustellen. Noch wäre es Zeit gewesen, sich auf Johannes Seite zu stellen und ihn zu schützen. Noch wäre es Zeit gewesen, das mörderische Ansinnen seiner Frau zurückzuweisen. Aber Herodes tut nichts dergleichen. Er hatte nicht die Kraft gefunden, Nein zu seinem alten Leben zu sagen, als Johannes noch da war. Und jetzt, wo viele Augen gespannt auf ihn sehen und vielleicht etwas spöttisch ihn anblicken, da findet er auch nicht die Kraft zum Nein sagen. Sein altes Leben holt ihn unentrinnbar ein und klammert ihn fest, und Herodes gibt nach. Und er wird zum Mörder an dem Mann, von dem er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Was für Gedanken mögen ihn bewegt haben in diesem Augenblick der Entscheidung? Wie furchtbar muss das gewesen sein, zu wissen, ich entscheide falsch in diesem Augenblick, aber ich bringe die Kraft nicht auf, doch noch das längst fällige Nein zu sagen. Und heute? Wie viele Menschen gibt es heute, die irgendeinmal erkannten, ich muss Nein sagen zu meinem alten Leben. Ich muss Nein sagen zu manchem Unrecht und mancher Leiche, die in meinem Keller liegt. Sonst kann ich nicht Ja sagen zu dem neuen Leben mit Jesus Christus. Wie viele Menschen gibt es heute, die immer wieder alles vertagen und verschieben? Und dann kommen neue Sünde und neue Verfehlungen. Und langsam driften sie weg, weiter und immer weiter. Wie viele Menschen gibt es, die jahrelang alles in der Schwebe lassen und irgendwann plötzlich, wenn sie am allerwenigsten damit rechnen, dann holt ihr altes Leben sie ein, umklammert sie, fesselt sie und ihr Herz wird härter gegen Gott und noch härter und noch härter. Man kann mit dem Herzen aushärten unter dem Hören der Wahrheit Gottes. Vielleicht war es auch bei Herodes so. Es gibt Menschen, die leben noch, ihr Herz schlägt noch und pumpt noch, das Gehirn produziert noch Gedanken, aber Gottes Gericht hat längst begonnen. Wer immer alles in der Schwebe halten will, wird am Ende alles verlieren. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Viertens, Herodes, der Mann, der versagte. Verse 14 bis 16. Und es kam dem König Herodes zu Ohren, denn der Name Jesu war nun bekannt. Und die Leute sprachen, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden. Darum tut er solche Taten. Einige aber sprachen, er ist Elia, andere aber, er ist ein Prophet, wie einer der Propheten. Als es aber Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferstanden. Herodes hat alles verloren. Johannes, der Mann, der ihm die Wahrheit sagte, ist tot. Er, Herodes, trägt die Verantwortung. Die Ehe mit Herodias dürfte unreparablen Schaden genommen haben. Verloren ist eine große Chance, Frieden mit Gott zu bekommen und noch einmal ganz von vorn anzufangen. Geblieben ist der Luxus und das verschwenderische Leben. Aber Herodes weiß, dass all sein äußerer Reichtum die Dunkelheit innen drinnen nicht wegzuwischen vermag. Gekommen ist eine abergläubische Furcht. Dort, wo Glaube abgewiesen wird, kommt immer Unglaube, kommt immer Aberglaube. Der Bote Gottes, Johannes der Täufer, ist gestorben, aber Gott lässt sich nicht aufhalten. Die Botschaft von Jesus, die breitet sich aus. Und Herodes fragt sich, wer dieser Prediger und Wundertäter aus Nazareth ist. Ist etwa Johannes der Täufer auferstanden und in einer neuen Mächtigkeit am Werk? Und dann wird es diskutiert am Königshof. Und Herodes hört von Jesus und ihn ergreift die abergläubige Furcht, der tote Johannes könne zurückgekehrt sein. Und damit bricht in ihm eine neue Konfrontation aus. Es kommt nochmal die alte Schuld ans Licht. Herodes wird von seinem Gewissen geplagt und plötzlich ist die alte Geschichte wieder präsent. Er spürt dieses Kapitel seines Lebens, das durch den Namen Johannes gekennzeichnet war, durch den Tod des Täufers und Mahners, ist keineswegs zu Ende. Aber er weiß noch nicht, dass jetzt der andere da ist, auf den das Wirken des Täufers von Anfang an bezogen war und der es nun zum Ziel und zur Vollendung bringen wird. Später sind sich Herodes und Jesus für einen kurzen Moment begegnet. Aber auch da hat Herodes nicht die Kraft gefunden, seinem Leben eine Wendung zu geben. Sein altes Leben hatte ihn zu fest im Griff. Daran wird deutlich, es gibt besondere Zeiten Gottes in unserem Leben. Man könnte auch sagen, es gibt besondere Gelegenheiten Gottes in unserem Leben, wo wir Nein sagen können zu unserem alten Leben und Ja zu einem Leben mit Jesus Christus, wo wir zur Wahrheit Gottes stehen können und ihm die Ehre geben können, wo wir im Gehorsam Christus gegenüber bleiben können, während andere gern laubaden. Es gibt Gelegenheiten, wo wir auf die Ehre von Menschen verzichten können und Gott mehr gehorchen als Menschen. Es gibt Gelegenheiten Gottes in unserem Leben, wo wir viel gewinnen oder auch viel verlieren können. Herodes hat verloren alles. Sein Leben ist in den einmal gelegten Gleisen zu Ende gelaufen. Er war einer, der nicht Nein sagen konnte. Und so verlor er alles. Herodes nahm übrigens ein schmachvolles Ende. Als er 39 nach Christus zum römischen Kaiser Caligula nach Rom reist, um vom Kaiser selbst die Königswürde zu empfangen, da wird er aufgrund eines gegen ihn gerichteten Komplottes seines Neffen und Schwagers von Caligula nach Südfrankreich verbannt, wo er dann auch gestorben ist. Unser Leben, das braucht nicht so zu laufen wie das des Herodes. Wir brauchen seine Fehler nicht nachzumachen. Niemand zwingt uns dazu. Wir können es alles ganz anders machen. Der Weg ist offen und die Zukunft ist weit. Gott hat uns sein Wort gegeben, das zeigt uns, wo es lang geht. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der in uns wohnt und uns ermutigt und stärkt. Gott hat uns Glaubensgeschwister gegeben, um sich gegenseitig zu stützen und zu korrigieren. Gott hat uns die Fülle an Verheißungen gegeben, auf die wir unser Vertrauen richten können. Wir können Nein sagen an der richtigen Stelle. Wir können es. Wir brauchen es nicht zulassen, dass altes Unrecht und altes Verschulden uns einholen und binden und zwingen. Wir können es alles anders machen. Wir brauchen nicht zu verlieren wie er. Wir können gewinnen, was wirklich wichtig ist, nämlich ewiges Leben. Wie oft wird es so sein, dass das richtige Nein an der richtigen Stelle uns eine Menge Mut kosten wird, an Entschlossenheit und auch Leidensbereitschaft. Ja, das ist so. Und doch wird es uns zum Besten dienen müssen. Ein klares Nein um Gottes Willen gesprochen ist tausendmal besser als viele Ja's, die die Wahrheit verraten. Und damit komme ich zum Schluss. Einer, der den Mut hatte, an der richtigen Stelle ein richtiges Nein zu sagen, das war ein römischer Offizier, von dem die Geschichtsbücher berichten. Und der Bericht über ihn soll jetzt am Ende dieser Predigt stehen. Er gehörte zu einer Elitetruppe des römischen Kaisers Nero. Bekannt die Kämpfer des Kaisers. Ihr Motto war: Wir, die Kämpfer, kämpfen für dich, o Kaiser, um für dich den Sieg zu gewinnen und aus deinen Händen den Siegeskranz zu empfangen. Nun war es so, dass diesen Kämpfern des Kaisers, dieser Elitetruppe, oft besondere und militärisch riskante Aufgaben anvertraut wurden. Und bei einer solchen besonderen militärischen Aktion in Frankreich kamen nun etliche dieser Elitesoldaten zum Glauben an Jesus Christus. Als Kaiser Nero davon erfuhr, befahl er dem kommandierenden Offizier, sein Name war Vespasian, all die Kämpfer hinrichten zu lassen, die sich weigerten, Christus abzusagen und dem Kaiser absolute Treue zu schwören. Als Vespasian diesen Befehl des Kaisers bekam, war es bereits Winter. Er und seine Männer kampierten am Ufer eines zugefrorenen Sees in Frankreich. Vespasian versammelte seine Soldaten und fragte, wie viele denn von ihnen Christen geworden seien. Da traten 40 Mann vor. In der Hoffnung, keinen von ihnen verlieren zu müssen, gab Vespasian ihnen Bedenkzeit bis zum Sonnenuntergang des nächsten Tages und entließ sie dann. Aber als am nächsten Tag die Abenddämmerung hereinbrach, weigerten sich die 40 immer noch, Christus zu verleugnen. Vespasian musste handeln. Um die 40 nun nicht durch das Schwert ihrer Kameraden sterben zu lassen, befahl er ihnen, alle wärmende Kleidung abzulegen und so auf das Eis des Sees hinauszugehen. Und so geschah es. Durch die ganze Nacht hindurch klang nun der Gesang der 40 an das Ufer und in das Camp. Und sie sangen, 40 Kämpfer kämpfen für dich, o Christus, um für dich den Sieg zu gewinnen und aus deinen Händen den Siegeskranz zu empfangen. Als der Morgen heraufdämmerte, wurde der Gesang langsam schwächer. Und als die Sonne aufging, kam einer der 40 zurück ans Ufer gewankt. Er sagte, sein Glaube sei nicht stark genug, um dem Tod ins Auge zu sehen. Vespasian stand am Ufer neben dem zurückkommenden Mann und er hörte dort dünn und brüchig den Gesang von der Mitte des Sees. 39 Kämpfer kämpfen für dich, o Christus, um für dich den Sieg zu gewinnen und aus deinen Händen den Siegeskranz zu empfangen. Und in diesem Augenblick sagte Vespasian sein großes, entschlossenes Nein zu seinem ganzen alten Leben. Und er sagte es nicht laut, aber er tat es vor aller Augen. In dem Moment legte er alle seine Waffen ab, seine wärmende Kleidung, und laut singend ging er hinaus in den eiskalten Morgen zu den anderen auf der Eisfläche des Sees, die dann sangen, 40 Kämpfer kämpfen für dich, o Christus, um für dich den Sieg zu gewinnen und aus deinen Händen den Siegeskranz zu empfangen. Ein klares Nein um Gottes Willen gesprochen ist tausendmal besser als viele Ja's, die die Wahrheit verraten. Amen.